Ja, sehr gut, super. Sehr gut. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Stefan Vatter. Konsti, wir sind seit vielen Jahren befreundet, gemeinsam im Reich Gottes unterwegs. Und so wie du vorhin mal gesagt hast, meine große Leidenschaft ist, Brücken zu bauen zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Denn wir haben einen lebendigen Gott und es gibt nichts Besseres, als zu einem lebendigen Gott eine lebendige Beziehung zu haben. Ja. Ich möchte euch ganz herzlich auch grüßen in den Standorten in Ansbach und Erlangen und die ihr sonst im Stream dabei seid. Ich freue mich auf die nächste gute halbe Stunde, euch mit in ein Thema hineinzunehmen. Wir sind ja zurzeit in dieser Serie die Abschiedsrede oder die letzten 24 Stunden, wo Jesus noch mal so richtig Zeit hatte, mit seinen Jüngern noch mal etwas weiterzugeben. Und ich möchte euch mit folgender Frage möchte anfangen. Ist es nicht merkwürdig, dass heute ungefähr 1 Milliarde Menschen Worte hören wollen von jemandem, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Ist das doch merkwürdig, oder? Also, dass man Worte hört und interessant ist, es werden nicht weniger Menschen, sondern es werden in Europa nicht so oder in Deutschland, aber in den anderen Kontinenten, es werden immer mehr Menschen. Übrigens auch von den Wissenschaftlern, gell, ist hochinteressant, also mit von den schlauesten Köpfen der Welt, die finden in den Worten, die jemand gesprochen hat vor 2000 Jahren, Sinn und Ziel und Orientierung und Ausrichtung und das Entscheidende für ihr Leben. Und deswegen ist das, was wir jetzt heute machen, dass wir uns nochmal das betrachten, was sagt die entscheidendste Person der Menschheitsgeschichte in den letzten 24 Stunden zu seinen Jüngern, was bringt er da rein? Und bevor wir heute in das Kapitel starten, Kapitel 16, wir waren ja Kapitel 13 bis 15, hattet ihr die letzten Male, jetzt kommt Kapitel 16, möchte ich folgendes Experiment wagen. Ich möchte euch auf einen sehr hohen Berg führen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, also bevor wir in das Thema einsteigen, Kapitel 16, nehme ich euch auf, man nennt es ins Scopus, also die obere Warte, von der aus wir dann diesen Text, Johannes 16, wahrscheinlich, so hoffe ich doch, ganz anders betrachten können, weil Jesus hat in seiner Abschiedsrede ein mega wichtiges Thema. Das ist quasi das zentrale Thema. Er nennt 49 Mal einen gewissen Begriff. Ich habe neulich mit einem Pastor gesprochen, der kennt es ganz Johannes-Evangelium auswendig, habe ich ihn gefragt, was sagt denn Jesus? 49 Mal nennt er den Begriff, dann kam er gar nicht drauf. Und das möchte ich ein Stück weit entwickeln. Und dafür möchte ich jetzt 1340 Jahre nochmal zurückgehen, vor Jesus. Da gab es nämlich einen Pharao. Und dieser Pharao, das war was ganz Besonderes, den werdet ihr nicht kennen. Aber ihr kennt ziemlich sicher seine Frau. 50% der Nürnberger kennen die Frau von dem Pharao und ungefähr 70% kennen den Sohn von dem Pharao, ja. Und dieser Pharao, Archimedes IV., kam auf folgende Idee. Der hat gedacht, das kann nicht sein, dass wir Dutzende oder Hunderte von Götter haben in der Götterwelt. Da gab es zum Beispiel eine Göttin, die hieß Amini, und Amini, die Göttin, die war die Fresserin deiner Seele und des Herzens. Das heißt, wenn du in die Totenwelt hineingekommen bist und irgendwas hat nicht gestimmt, dann hat Amini, die Göttin, quasi dein Herz rausgerissen und gefressen. Da gibt's auch solche Abbildungen dementsprechend. Und dann sagst du vielleicht, naja, das war vor 2000 Jahren, das ist heute nicht mehr aktuell. Aber wir haben heute, man nennt es heute nicht mehr Götzen, sondern man nennt es heute Ideologien oder Narrative. Und wir kommen wieder in eine Zeit hinein mit Ideologien und Narrativen und Vorstellungen, die wollen alles andere opfern, nur um das durchzusetzen. Also insofern ist es ziemlich aktuell. Und dieser Pharao, der kam auf folgende Idee, der hat gesagt, das kann nicht sein, dass es so viele Götter gibt. Es muss den einen Gott geben. Und wenn ihr mal wenn du mal das Bild bitte einblendest, dann seht ihr das Bild davor. Dann seht ihr hier, der hat sich nämlich dann umbenannt nach Echnaton, weil er gesagt hat, es kann nur einen Gott geben, und den hat er mit der Sonne verglichen, als mit dem, unter dem entwickelt sich alles. Und dann seht ihr hier Nofrotete, die berühmteste Frauenbüste der Welt, also die wahrscheinlich viele von euch schon mal gesehen haben, und ihr Sohn Tutanchaton, später den Tutanchamun genannt, ja, der 19-Jährige, der dann gestorben ist. Und das war interessant, man weiß nicht, wie Echnaton auf die Idee kam, dass es nur den einen Gott gibt. Er hat alle anderen Götzensachen weggeräumt und gesagt, es kann nur den einen geben. Er hat Gott gesucht, er ist auf die Suche gegangen nach der größten Frage. Wenn ihr mal das nächste Bild zeigt, dann könnt ihr Folgendes sehen, was sich nämlich dann in der Mitte verändert hat. Es ging nämlich dann darum, dass bei den alten Pharaonenbildern, da war immer das Licht, ging vom Pharao aus. Und jetzt hat der Pharao gesagt, nee, das Licht geht von Gott aus und wir alle stehen unter Gott. Und das ist ziemlich faszinierend, dass mitten in dieser Götzenwelt plötzlich einer sagte, es muss diesen einen wahrhaftigen, echten, lebendigen Gott geben. Und zeitgleich lebte eine hochinteressante Persönlichkeit, von dem haben auch 70-80% der Nürnberger schon gehört, ein Umfeld, sehr berühmte Persönlichkeit, zeitgleich gelebt. Und von dem haben wir alle schon gehört, der hieß Hiob. Und Hiob, meine Lieben, das ist sehr wichtig, war kein Jude, kein Hebräer. Der kommt nicht aus dem jüdischen Background, wo man an einen Gott geglaubt hat. Und wir wissen nicht, wie Hiob darauf kam, dass es nur den einen Gott geben kann. Und ihr kennt die Geschichte, glaube ich. Er kam in große Not, in große Schwierigkeiten, hat alles verloren und so weiter am Anfang. Und drei seiner Freunde kamen dann zu ihm, haben mit ihm gesprochen. Daraus ist eines der berühmtesten Bücher der Menschheitsgeschichte entstanden, nämlich Hiob, also dieses Buch Hiob. Und die haben dann gesagt, ja, du hast irgendwann die Schuld auf dich geladen. Und dann spricht der lebendige Gott, spricht dann, ihr habt falsch über mich gesprochen. Ich bin ein anderer. Und die größte Frage der Menschheitsgeschichte, die größte Frage unserer Existenz besteht nicht darin, warum lässt Gott Leid zu? Sondern die Frage lautet eine andere, die ist noch tiefer. Wo ist denn jetzt überhaupt Gott? Auch im Leid, wo ist Gott? Und Hiob kommt aus dem Akkadischen und bedeutet wörtlich, ich weiß nicht, wer das weiß, was Hiob wörtlich bedeutet aus dem Akkadischen, wo ist der Vater, heißt Hiob wörtlich, wo ist der Vater? Das ist ziemlich bedeutsam. Also wir haben schon 1300 vor Christus, haben wir diesen Pharao, dann haben wir Hiob auf der Suche nach Gott. Und Hiob hat schon gemerkt, das Entscheidende ist, die Frage unserer tiefsten Existenz, wo ist Gott, wo ist der, der in einer persönlichen Beziehung zu uns lebt, wo ist der Vater? Geht es besser hier? Okay, wenn das hier besser geht. Ja, wo ist der Vater? Und bei David, König David, ist auch interessant, da heißt es einmal im 2. Samuel 7, Altes Testament, sagt Gott zu David, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und später sagt David im Psalm 89, Vers 27, du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Im Alten Testament, Jeremia 3,19, heißt es einmal, Israel, also spricht Gott zu Israel, Israel, ich wollte dich zu meinem geliebten Kind machen und dir ein herrliches Land geben, das prächtigste und weit und breit. Ich dachte, du würdest mich dann Vater nennen und dich nicht mehr abwenden. Also was will ich damit sagen? Die zentrale Frage, die Jesus Christus anspricht in Johannes 13 bis 17, wo er 49 Mal einen Begriff verwendet, ist Vater. Und das Entscheidende in der Abschiedsrede Jesu ist, dass er sagt, wenn ihr mich kennenlernt, dann habt ihr die Chance, den lebendigen Gott als Vater kennenzulernen. Das ist seine zentrale Aussage, auch Johannes 17, wo er dann nächstes Mal zukommt, das ist das Zentrale, die zentrale Botschaft schlechthin. Und die Menschheit, deswegen habe ich kurz den Ausflug gebracht, wir sind geprägt im Tiefen unseres Seins von dieser Suche nach Sinn, nach Ziel, nach Orientierung, nach Heimat, nach Geborgenheit, nach all diesen Dingen. Und dahinter ist letztlich die tiefste Frage nach dem Vater. Wo ist der Vater? Der Begriff Vater kommt aus dem Indogermanischen, Pater, Papa. Und das Verrückte ist, dass wir nicht wissen, woher der Begriff kommt. Ist ja verrückt, gell? Ich habe da Sprachstudien gemacht und so, ich habe ja auch ein bisschen Griechisch, Hebräisch, Latein und so, zu irgendwas muss das ja gut sein, gell? Und dann guckt man so nach und dann ist interessant, wir wissen nicht, woher dieser Begriff Vater auch in den anderen Sprachen, man weiß, das ist ein Präfix, ein Suffix, also kommt aus zwei unterschiedlichen Silbenlauten und so weiter. Aber woher kommt eigentlich Vater? Und die höchste Wahrscheinlichkeit kommt daher, dass der Begriff Vater oder Papa von den Kindern kommt. Ein Lall-Laut, ein sogenannter Lall-Laut. Das heißt, Kinder nehmen die Person, den Vater wahr, und zwar nicht als Erzeuger, als Urheber, als der Schöpfer meines Seins oder so, ist ja kein Kind, sondern als der, dem ich mich anvertrauen kann, als der, der mir Heimat gibt, und das drückt das Kind aus, indem es sagt, Papa. Oder Mama, Papa. Und das ist ein ziemlich, also es ist ein reiner Beziehungsbegriff, wo ich mein Herz zu jemanden hingebe. Deswegen heißt es, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir ein Bollwerk
errichtet. Die Psychologin Stefanie Stahl, vielleicht kennt ihr das, sie hat mal ein Buch geschrieben, ist ein ziemlicher Bestseller seit vielen Jahren eigentlich. Das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Da hat die voll den Nerv getroffen. Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist für Erwachsene geschrieben, nicht für Kinder, ja. Und das lesen Millionen von Erwachsenen. Das Kind in dir muss Heimat finden. Wir merken plötzlich, wir sind angesprochen. Ich habe das Buch aus dem Regal gegriffen, ist der Bestseller Nummer 1 gewesen, Spiegel, greifst du auf und dann siehst du vorne zwei Bilder. Das Schattenkind und das Sonnenkind. Das Schattenkind, wo du merkst, es hat Depression, es kommt im Leben nicht weiter und das Sonnenkind, das auflebt. Und sofort spürst du eine Sehnsucht in dir als Mensch, dass du sagst, hey, ich möchte ein Sonnenkind sein. Ja? Und wann bist du ein Sonnenkind? Und das hat eben ganz stark mit deiner Beziehung zu deinem Vater zu tun, zu deinem himmlischen Vater, ob ich aufwachse und mich entwickeln kann oder ob ich eingehe. Gibt es einen Psychoanalytiker, der Hans-Joachim Maas, und der hat Fragen von Kindern mal untersucht. Was sind so die tiefsten Fragen von Kindern? Ich möchte euch die mal vorlesen mit der Korrespondenz. Was macht es mit dir? Das sind Fragen von Kindern in ihrer Seele drin. Hat er so ein bisschen da wissenschaftliche Forschung betrieben. Kinder fragen, bin ich gewollt? Ist mein Leben erwünscht? Bin ich wirklich geliebt? Darf ich mich erkennen und entfalten, meine Fähigkeiten entdecken und entwickeln? Werde ich hinreichend gefördert, ermutigt und unterstützt? Werden meine Grenzen gesehen und respektiert? Also ihr nehmt wahr, ob wir uns entwickeln, ob wir Schatten- oder Sonnenkinder sind. Und jetzt geht's weiter. Ob und wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, ob das nach oben geht oder nach unten, hängt ganz, ganz wesentlich davon ab, welchem Vater wir folgen. Welchem Bild wir folgen, welcher Ideologie wir folgen, welcher Person wir folgen, ob wir dem lebendigen Gott folgen, dem Vater im Himmel oder irgendetwas anderem. Und genau das ist das, was jetzt, und da komme ich jetzt in den Text hinein, den Abschiedsreden Jesu im Zentrum steht. Johannes 14 sagt Jesus Vers 6, Thomas sagt, wer ist der Weg, wo ist der Weg? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Meine Lieben, das ist eine Aussage, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Jesus macht es einfach. Entweder ist das absolut der turbogrößte Spinner aller Zeiten. Stell dir vor, du lernst einen Menschen kennen, der von sich behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum lebendigen Gott, der Vater ist, außer durch mich. Da hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist der größte Fake-News-Erzähler aller Zeiten oder er ist wirklich der, der er sagt, dass er sei, nämlich der Sohn des Vaters. Und in Vers 9, Johannes 14, Vers 9 sagt dann Jesus, wer mich sieht, wer mich kennenlernt, wer meine Worte hört, wer mich wahrnimmt von meinem Wesen her, der kann erkennen, wie der Vater im Himmel ist. Und dann geht's weiter, Johannes 15 heißt es dann, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und mein Vater ist der Weingärtner. Und wenn ihr an mir bleibt, werdet ihr Frucht bringen und mit dieser Frucht werdet ihr den Vater verherrlichen. Das ist eine ganz, ganz tiefe Aussage. Da sagt nämlich Jesus Folgendes. Wenn du wissen willst, was der Sinn deiner Existenz ist, dann ist es Gott zu verherrlichen. Das heißt, du lebst in der Beziehung zu Gott und wenn du in der Beziehung zu dem Vater lebst, dann wirst du in deinem Leben das bringen, was Jesus sagt, Frucht wirst du bringen. Wenn du dich dein Leben ausrichtest und du denkst, du musst Leistung in deinem Leben bringen, dann unterliegst du einer Vorstellung, die dem Zentralen abhanden kommt, weil Jesus sagt, deine Identität ist darin gegründet, dass du weißt, zu wem du gehörst, wessen bin ich, zu wem gehöre ich? Und du bist berufen, Frucht zu bringen für den Vater und dann wirst du selber aufblühen. Und jetzt kommt der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, Johannes 16, Vers 1, möchte ich euch lesen, in das Kapitel, in dem wir heute einsteigen. Das geht nämlich dann hier in diese Spur. Das alles habe ich zu euch geredet, dass ihr den Vater braucht. Meine Lieben, was unsere Welt braucht, ist eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott offenbart sich als Vater. Ja, nichts anderes. Ich hatte mal einen zentralen Politiker bei einer Veranstaltung, Volker Kauder, damals der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende, rechte Hand von der Angela Merkel, von unserer Bundeskanzlerin. Und dann hatte ich noch die Möglichkeit, mit ihm vorher zu sprechen. Und habe zu ihm gesagt, Herr Kauder, jetzt sind 2000 Leute da, bringen Sie etwas Zentrales auch vom Evangelium her, ist ja auch Christ. Und da hat er so gar nichts aufgeschrieben. Ich dachte, das hat er gar nicht so registriert und gehört, das habe ich völlig unterschätzt. Dann ist er vorne hin, er hat über Krisen der Welt gesprochen und so. Und dann sagte er Folgendes. Er sagte, sind Sie sich dessen bewusst, dass es nur wir sind, die Christen, die Gott vorstellen mit einem Begriff, der alles aussagt, der alles entscheidend ist. Es gibt keine andere Religion, keine Ideologie, keine andere Vorstellung, die so Gott nennt. Und mit diesem einen Begriff ist alles gesagt. Nämlich, dass Jesus sagt, Gott ist der Vater im Himmel, dein Vater, unser Vater. Und damit wird automatisch gesagt, impliziert, dass du berufen bist, Tochter oder Sohn zu sein. Wir leben in einer komplett verwirrten Welt, a crazy world, und es wird noch verrückter. Eine Welt, wo man nicht mehr weiß, was ist oben, unten, was links, rechts, was ist wahr und falsch, was ist Opfer und Täter, was ist Mann und Frau und alles. Also völlige Nivellierung von allem. Und da ist es so kostbar, dass du weißt, dein Ankerpunkt, das, was die Welt braucht, was wir brauchen, was entscheidend ist, ist die Verankerung deiner Identität, deines Seins, deines Lebens, das, was dich ausmacht. Und das gründet sich in dem Vater. Deswegen sagt Jesus, meine zentrale Botschaft in der Abschiedsrede, in dem Schluss, was ich euch weitergeben möchte, ist, wo ist der Vater für dich? Dein Vater. Und das ist auch deine Botschaft, deine Message. Das ist das, was wir zu sagen haben. Und dann geht es hier weiter. Das habe ich zu euch geredet. Damit ihr nicht abfallt, das ist übrigens ein schöner Begriff. Abfallen ist ganz einfach. Von der Rebe abfallen, ja. Das ist gemeint. Das ist der Zusammenhang. Da braucht man sich nicht kompliziert. Was heißt denn Abfall? Ja, du gehst einfach von der Beziehung zu Gott aus dem Weinberg raus. Dann fällst du als Traube runter auf den Boden und fängst da unten an zu schimmeln. Das ist abgefallen. Das heißt, du kommst nicht in das, was Gott in dir zum Blühen bringen will. Und genau das passiert auch mit einer Gesellschaft, wenn wir von Gott uns distanzieren, von Gott abfallen, von Gott weggehen, von dem Vaterbezug weggehen, von dem, was wir hatten. Übrigens, unser ganzes Grundgesetz ist nichts anderes als eine Reflexion, die von Gott, von dem Geboten Gottes her kommt, von dem Vater. Und wir gehen Zug um Zug da raus und da merkt man, da fällt was ab und wir kommen in so einen chaotischen Bereich hinein. Also und dann heißt es, sie werden euch aus den Synagogen, also religiösen Systemen, ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Stell dir mal vor, was das für ein Gottesbild ist. Da merkst du völlige Entgleisung dessen, wer ist der lebendige Gott, ist völlig weg. Und jetzt kommt es noch im nächsten Vers, sagt das doch direkt. Und das werden sie darum tun, die denken, die handeln im Namen Gottes, das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich, den Weg zum Vater, erkennen. Ja, und das ist genau unsere Situation, unserer Gesellschaft. Wie entwickeln sich die Dinge? Weil sie den Vater, das Entscheidende, nicht erkennen, haben sie auch keine Ahnung mehr, wer Gott überhaupt ist. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird es euch geben, er selbst, der Vater, hat euch lieb. Und jetzt kommt für mich die zentrale Aussage, die ich euch heute weitergeben will. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das sagt Jesus im Anbetracht dessen, dass er weiß, was auf ihm zukommt. Das ist ganz schön heftig. Wenn du weißt, dass du heute noch sterben wirst oder in den nächsten Tagen gemartert wirst, gefoltert wirst und umgebracht werden wirst, dann bist du wirklich in einer nicht gerade unerheblichen Krise. Ja, und dann fragst du dich, was hält jetzt im Sturm? Was ist jetzt das Entscheidende, ja? Und hier kommt genau das, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich zu euch geredet, diese ganzen Zusammenhänge, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsale, Angst, Bekümmernisse, Schwierigkeiten, Probleme, Krankheiten, Auseinandersetzungen, all diese Dinge. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen, ja, können wir irgendwann einen Applaus geben, ja? Ja. Und was heißt es, dass er die Welt überwunden hat? Du überwindest die Problematiken und Auseinandersetzungen dieser Welt, indem du beim Vater bist. Das ist genau das, was hier in diesem Zusammenhang steht. Das ist, das habe ich zu euch geredet, damit ihr Trost und Zuversicht habt in den Auseinandersetzungen dieser Welt. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist mit mir. Es gibt eine mega geniale Geschichte, das Leben schreibt die besten Stories, das wissen wir. Das bewegt mich immer wieder. ein junges, meine Tochter ist ja auch da, also ist natürlich klar, wenn man Vater ist, dann hat man ja auch eine, dann weiß man so ein bisschen, wie empfindet denn Gott so zu seinen Kindern. Ich frage mich das immer wieder, ich habe ja zwei Töchter. Ich glaube wirklich, dass ich bereit wäre, für meine Töchter zu sterben, das Leben. Konsti, bei dir wäre ich mir nicht so sicher, ja. Ob ich das so einfach so, da muss der Geist Gottes schon ganz stark am Werk sein, gell. Es ist ganz ehrlich, gell. Ihr versteht, was ich meine. Aber bei dem eigenen Kind ist das gar kein Thema. Da bist du dran, da gehst du rein. Und es sagt ja Jesus auch, die Liebe Gottes hat sich bewiesen daran, dass er seinen Sohn für dich gab. Er ist all in. Er ist reingegangen, hat alles gegeben, weil er zeigen will, er hat Liebe bedeutet für mich zum Beispiel echtes Interesse an dir. Er will mit dir in Beziehung treten. Deswegen Vater, Papa, persönliche Beziehung. Und da gibt es die Geschichte, wie ein Kind bei einem Erdbeben in den Trümmern ist und es ist eingequetscht, es lebt noch und es ist dunkel und die können nicht mit großen Baggern da ranfahren und die Trümmer rausräumen, weil das Kind sonst sterben würde. Dann kommt der Vater und spricht mit der Tochter und ruft der Tochter zu, also sie können sich verständigen, aber sind noch ein paar Meter von dem Geröll getrennt. Und dann sagt der Papa, Tochter, wir holen dich raus aus dem Ganzen. Und dann sagt die Tochter Folgendes, ein Megasatz. Dann sagt die Tochter, Papa, sprich weiter zu mir, denn wenn du sprichst, dann ist es hell. Dann wird es hell. Ja? Und wenn du das mitnimmst für dich heute, wenn der Vater zu dir spricht, ist es hell. Wenn der Vater zu dir im Sturm spricht, ich habe ein Buch geschrieben, könnt ihr gerne mal reinschauen, Logbuch im Sturm, gibt es viele Dinge, weil mich das sehr beschäftigt, das ganze Thema. Schaut mal rein, wenn das was für euch ist. Wenn der Vater zu dir spricht, das ist der Unterschied. Dann ist es hell. Wenn er in die Gesellschaft spricht, wird es hell. Wir haben eine Botschaft und die zentrale Botschaft ist, dass es einen Vater im Himmel gibt, mit dem du eine persönliche Beziehung haben kannst. Ich war beim Nicky Gamble, kennt ihr den? Der Gründer vom Alpha-Kurs und sehr bekannte Persönlichkeit. 8 Millionen Menschen haben in England den Alpha-Kurs gemacht. Die Queen hat gemerkt, das verändert mein Land, hat den Nicky eingeladen, war persönlich mit dem geredet und so weiter. Und ich war vor einigen Jahren in der Holy Trinity Brompton Church in London, da wo er halt ist. Und das ist interessant. Und wenn du in die Kirche reinkommst, ist draußen eine ganz große Skulptur und da steht der Vater mit ganz, also der von dem Gleichnis der verlorene Sohn, da steht der Vater mit ganz großen offenen Armen und der Sohn rennt ihm gerade entgegen in seine Arme. Und jetzt sagte mir Niki Folgendes, prophetisches Wort für uns, unsere Kultur. Für mich war das absolut prophetisch, Konsti, das hat mein Leben geprägt, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt. Ich hatte mit ihm die Möglichkeit, persönlich da zu sprechen, hat auch für uns gebetet und so. Und da sagt er, Stefan, die Deutschen, die Engländer, wir sind nicht so weit voneinander entfernt. Was unsere Kultur braucht, unser Ansatz in der Verkündigung, wo Menschen hinhören, verkündige den Vater. Und ich merke, Verantwortungsträger, mit denen ich zu tun habe, Führungskräfte, die hohe Verantwortung haben, übrigens auch im Nürnberger Raum und so, also, oder Leute, die überhaupt vielleicht nur für sich selbst Verantwortung versuchen zu nehmen, ja, ist gerade egal. Diese Botschaft, du musst den Vater kennenlernen, denn wenn du ihn kennenlernst, wird es hell in deinem Dunkeln. Dann kriegst du Sinn in der Sinnlosigkeit. Dann kriegst du Wert in der Wertelosigkeit. Dann kriegst du Orientierung in der Orientierungslosigkeit. Das ist absolut zentral. Gibt es übrigens viele Forschungen, Menschen können sich nicht selbst Identität geben, das ist ein Irrsinn, das geht gar nicht, sondern Identität wird dazu gesprochen. Von wem bitte? Ja, von wem? Wir sind darauf veranlagt, andocken zu können an etwas, was größer ist als wir selbst. Und da reicht eben, liebe Männer, nicht der Fußball oder so, sondern da muss es schon noch mehr geben, was Größeres und was Wichtiges. 85% aller Gefängnisinsassen hatten keinen präsenten Vater. Die grausamsten Ideologien wurden durch sogenannten ideologischen Vatermord entwickelt. Das heißt, dass zum Beispiel so wie Leute wie Karl Marx und andere, die haben den Glauben ihrer Eltern, die kommen ja aus dem rabbinischen Background, total innerlich abgelehnt und sind genau ins Gegenteil gegangen. In der Soziologie wird das viel untersucht. Kinder und Väter, die ohne Väter aufwachen, sind deutlich aggressiver. Gibt's eine interessante Studie in Köln, habe ich mir gestern nochmal angeschaut. Kinder ohne Väter haben mehr soziale Einschränkungen, Misstrauen und Depression. Eine Gesellschaft ohne den himmlischen Vater hat genau das Gleiche. Eine soziale Einschränkung, Misstrauen und Depression. Frauen ohne Kinder, die ohne Väter aufwachsen, leiden verstärkt unter Erschöpfung, Mattigkeit und Kreislaufbeschwerden. Universität Leipzig, Studie und so weiter. Das ist schon richtig, richtig hammermäßig. was wir hier wahrnehmen in unserer Gesellschaft. Jetzt gestern kam eine Studie raus, veröffentlicht. Nach 50 Jahren haben die rumgeforscht. Da denke ich manchmal, schaut in die Bibel, hätte die Studie vielleicht ein bisschen abkürzen können. Ja, okay. Der erste Satz, Väter spielen eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der Kinder. Mütter können das nicht kompensieren. Das ist interessant, in unserer heutigen Zeit. Das ist jetzt keine christliche Studie. Das ist die Studie im Fokus veröffentlicht gestern. Ja, also es ist wirklich interessant. Man kann nicht von Müttern lernen, was man von guten Vätern lernt. Also es geht um gute Väter. Wir wissen auch, Väter kann sich völlig pervertiert sein, das ist ganz klar. Umso wichtiger, wenn dein Vater oder das, was du als Vaterbild hast, pervertiert ist, ist es ums oder schlimm ist, was du vielleicht erlebt hast, was wirklich leider manchmal da ist. Umso wichtiger ist es, dass du den himmlischen Vater kennenlernst, um heil zu werden. Umso wichtiger ist es, ja. Lance Armstrong, kennt ihr den noch, den berühmten Fahrradfahrer? Der hat gesagt, ich muss Tabula Rasa machen, ich habe ja mein Leben ist auf Betrug gebaut. Und die öffentliche Medienwelt hat ihn nicht mehr interessiert. Er wusste, er wird alle Titel verlieren, er ist der größte Betrüger aller Zeiten gewesen, also im Radsport, immer gedopt, alles unehrenhaft gewonnen, ist eigentlich ein Wahnsinnsskandal. Hat er immer rumgelogen und so. Und sein entscheidender Punkt, dass er gesagt hat, ich muss jetzt Tabula Rasa machen, war, ich möchte nicht die Beziehung zu meinen Kindern verlieren, dass meine Kinder mal die Achtung vor mir verlieren. Ich möchte so nicht untergehen. Ich möchte jetzt ehrlich und offen sein. Das war also sein innerer Antrieb in diesem Bereich. Ich komme zum Schluss. In der Welt habt ihr Bedrängnisse, aber ich habe die Welt überwunden. In der Welt sehnen wir uns nach einer heilen Schöpfung, ist ja wie eine Religion geworden. Aber wer die Schöpfung bewahren will, ohne den Vater der Schöpfung, ist bald erschöpft. Kennt ihr das? Wer die Schöpfung bewahren will, ohne den Schöpfer, ist bald erschöpft. Das ist meine Botschaft auch an zentrale Politiker. Ich sage das, das ist meine zentrale Message. Ich sage, wenn ihr das alles versucht ohne Gott, ohne den Vater, ohne persönliche Beziehung zu ihm, der Gott ist nicht nur der Schöpfer der Dinge, sondern auch der Erhalter und Bewahrer der Schöpfung. Er kann heute zu dir sprechen. Er ist da durch den Auferstanden Jesus Christus, macht er sich dir klar, er äußert sich, er ist anfassbar, man kann das lesen, was Jesus Christus sagt. Und Jesus Christus sagt, wenn ihr das lest, was ich gesagt habe, dann könnt ihr den Vater kennenlernen, denn wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ich komme zum Schluss. 5 mal 5 Sekunden, halte 5 mal am Tag inne für 5 Sekunden und wende dich zu deinem himmlischen Vater. Das macht den Unterschied in unserem Leben. Mit einem ganz schlichten Ausspruch, was dir im Herzen ist, obliegt dir, was du merkst, was jetzt dran ist. Vater, hier bin ich, hilf du mir, greif ein. Ich danke dir, ich preise dich. Was soll ich tun? Einfach mit dem Vater durchs Leben gehen. Es gab einen Fürst und der Fürst lag im Sterben, war nie Christ und hat damit nichts zu tun haben wollen. Und dann betet seine Frau das Vaterunser. Ich habe das jetzt Ende letzten Jahres, mein Stiefvater gestorben. Wir haben das unglaublich, was wir da erleben durften am Schluss, wie wir gebetet haben. Du warst auch dabei, Becky. Das war wirklich was ganz Besonderes. Und dann betet die Frau das Vaterunser. Und dann sagt der Fürst, Comtesse, ein großartiges Gebet. Wer hat es denn verfasst? Von wem kommt es? Und ich möchte dir Folgendes sagen. Ich habe das Vaterunser lange nicht gemocht, weil mir das so religiös war. So, ja, das wird halt so religiös gebetet. Kennt ihr vielleicht ein bisschen? Oh, so, also religiös, das heißt Frömmigkeit ohne echten Glauben an Gott. Dann wurde das so runtergelallt und so. Aber es ist mir das Kostbarste mit geworden. Und ich möchte euch jetzt einladen zum Schluss, wo du auch stehst, das Vater unser zu sprechen. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen, dir den Vater sichtbar zu machen. Du wirst überwinden, aber es hat mit deiner Beziehung zum Vater zu tun. Es wird in was auch immer kommen mag an dieser Welt, du wirst und brauchst keine Angst haben in den Bedrängnissen. Warum? Das ist Substanz dahinter, nicht fiktive Philosophie. Es gibt eine Person dahinter, die dich hält, die da ist. Und es ist der Vater, wie des Kindes, das erkennt in den Trümmern. Wenn du sprichst, ist es hell. Und wenn du das sprechen willst, das Vater unser, da möchte ich dich bitten, jetzt aufzusprechen von Herzen. und auch ihr, die in den Übertragungsstätten seid, oder wenn du vielleicht einfach jetzt bei dir am Internet bist, steh auf für Gott, wenn du das sprechen willst. Lade dich jetzt ein. Auch wenn du vielleicht heute hier bist und du weißt noch gar nicht genau, was das ist eigentlich, Vater. Ich kann mich erinnern, ich komme auch aus einem Background, völlig atheistischer Background, wo ich das erste Mal zu Gott gesprochen habe und mich an ihn gewandt habe. Es war ganz merkwürdig. Ich dachte, was, ist er wirklich da? Wird er antworten? Ist er wirklich ein Vater, den ich auch kennenlernen will? Und ich kann dir sagen, wenn du diesen Vater kennenlernst, dann wirst du leben und aufleben. Denn Jesus sagt ein Kapitel später, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, deinen Sohn, erkennen. Und wenn du den Vater erkennst, dann weißt du, was Leben ist, das ins ewige Leben führt. Und so lade ich dich ein, im Herzen das mitzubeten, ihn anzubeten, in deinem Herzen das zu sprechen, deinem Verstand das zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.